Wir Eltern können unsere Kinder vor gewissem einfach nicht bewahren. Also meine, gewisse Schürfungen, gewisse Schrammen gehören einfach zum Grosswerden. Und so können wir sie auch nicht von allen negativen Sachen bewahren, die im Alltag auf sie zukommen. Aber wir können sie begleiten, wir können sie unterstützen. Und wenn wir merken, dass wir anstehen, dann möchte ich jedem Mut machen, dass er sich auch Hilfe holt.
Ältere Fragen.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Heute wäre wieder Haarewaschen angesagt. Der Horror für alle Beteiligten. Das Kind schreit, windet sich. Es ist ein richtiger Kampf. Mutter und Kind nachher völlig am Ende. Ja, was soll man denn in so Situationen machen? Durchziehen und Haare waschen? Oder könnte es sein, dass man das Kind am Ende sogar traumatisiert? Diese und anderen Fragen wollen wir heute nachgehen. Mein Gast ist Katharina Schoch. Sie ist traumasensible Fachberaterin und Traumapädagogin. Sie arbeitet in einer sozialpädagogischen Wohneinrichtung für Kinder und Jugendliche, hat aber auch in der eigenen Familie erlebt, was es bedeutet, ein traumatisiertes Kind zu begleiten. Im Podcast reden wir darüber, was dann ein Trauma von einem normal schwierigen Erlebnis unterscheidet. Wir hören, wieso die Bezugspersonen im Umgang und in der Prävention von einem Trauma so entscheidend sind und was man dann machen kann, wenn das Kind ein Trauma, eine Wunde in der Seele hat. Das ist Elternfragen. Ich bin Christina Frehner. Ja, herzlich willkommen, Katharina, da im Studio. Du bist traumasensible Fachberaterin und Traumapädagogin. Dann hast du 4 eigene Kinder und in der Vergangenheit haben die immer wieder Pflegekinder in eure Familien aufgenommen, gell? Und du hast mir erzählt, das ist auch ein Grund, warum du die Ausbildung zur traumasensiblen Fachberaterin gemacht hast.
Ja, genau. Wir hatten 1 Pflegekind. Und wo sie in unsere Familie kam, haben wir nicht grosse Informationen gehabt. Wir haben gewusst, dass es ein Mädchen ist, wir haben gewusst, wie alt und der Name. Und das war so das, was wir an Informationen hatten. Und relativ schnell haben wir gemerkt, dass sie anders reagiert, als unsere Kinder reagieren. Und auch Kinder, die ich an Muckiturnen geleitet habe, die ich von dort kennt habe, so einfach aus dem Quartier raus. Und habe mich dann gefragt, wieso reagiert sie so? Weil sie ist nicht behindert. Und doch hindert sie irgendetwas daran, so zu reagieren, wie ich das eigentlich würde erwarten von einem Kind. Und das hat mich dann nachher auch versuchend machen, wer gibt mir Antworten auf die Fragen, weil ich möchte auch ihr können gerecht werden, wenn sie halt ganz anders reagiert, als ich das erwarte. Und so bin ich dann nachher eigentlich auf die Traumapädagogik gestoßen und habe dann nachher noch traumasensible Fachberatung dazu gemacht.
Wir werden im Verlauf des Podcasts die Symptome noch ein bisschen anschauen. Wie sieht man dann, dass ein Kind eben ein Trauma erlitten hat? Aber vielleicht zuerst mal zum Anfang. Eben, wir reden ja über Trauma heute. Vielleicht müssen wir den Begriff zuerst mal definieren. Was ist denn ein Trauma?
Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und heisst einfach Wunde. Und ich habe es vorher aus der Pflege gekannt. Auf dem Notfall haben wir häufig Traumas, dann reden wir irgendwie von einem Bruch, von einem Kopf, den man angeschlagen hat. Ja, das ist vielleicht dort ein Wort, das relativ gang und gäbe ist. Wenn es dann aber eben so ein bisschen um die Seele geht, um das geht, was der Mensch ausmacht, dann ist Trauma ein Wort, das für viele so ein bisschen gross, manchmal auch beängstigend ist. Aber wie wir unsere Kinder auch von normalen Traumas nicht können, vor allem bewahren, ist es auch nicht immer möglich, unsere Kinder vor Traumas zu bewahren, die sie eben in dem Sinn können im Alltag erleben. Und dort ist es dann auch, ich meine, wenn ein Kind den Arm gebrochen hat, dann geht man zum Doktor, macht ein Röntgenbild, es gibt einen Gips. Im besten Fall kommt er nach 6 Wochen weg und dann tut man die Muskeln wieder auftrainieren und dann ist der Arm eigentlich oder das Bein wieder brauchbar. Aber was machen wir, wenn unser Kind etwas erlebt hat, das man nicht einfach in einem Röntgenbild darstellen kann? Und doch merken wir, es hat eben irgendeine Spur hinterlassen. Und dort ist dann eben, dass wir anfangen, von einem Trauma zu reden. Aber bis es wirklich zu einem Trauma kommt, wo man von Folgestörungen redet, braucht es relativ viel. Einfach so einmalige Erlebnisse oder auch heftige Erlebnisse müssen nicht zwingend zu einer Traumafolgestörung führen.
Aber was braucht es dann? Das heißt, es braucht viel. Was ist denn das Viele?
Das Viele ist, entweder sind kleine, von außen gesehen, vielleicht kleine Sachen, die sich immer wieder wiederholen. Das kann sein, dass ein Säugling erlebt, dass er vernachlässigt wird, weil Bezugspersonen nicht fähig sind, seinen Bedürfnissen zu entsprechen. Zum Beispiel eine Mami, die selber depressiv ist und im Moment einfach nicht Kraft aufbringt, ein brüllendes Kind aufzunehmen. Und dann kann man uns das vorstellen, dass ein Säugling relativ schnell existenzielle Ängste hat, wenn seine Grundbedürfnisse nicht gestillt werden. Es kann sein, dass man erlebt, wie ein Familienmitglied nicht mehr da ist. Und dann, wenn man dort verlässliche Bezugspersonen hat, dann kann man miteinander das Trauma aufschaffen und dann muss daraus keine Traumafolgestörung entstehen. Wenn man aber keine verlässliche Bezugspersonen hat, kein sicheres System hat, dann kann es eben sein, dass das Hirn einfach abspeichert, man aber nicht direkt Zugang hat zu dem und man es vielleicht auch nicht mehr, weil man eben nicht direkt Zugang hat, sich nicht mehr daran erinnert und später im Leben irgendwas, sei es ein Ton, irgendein Geschmack, etwas, wo man wie so das Gefühl hat, das ist ein Déjà-vu, das einem dann eben wieder an das erinnert. Und das nennt man dann so ein Flashback, wo dann wirklich die ganzen Erinnerungen, die ganzen Emotionen auf einmal aufpoppen und die betroffene Person wie die Realität zwischen dem Hier und Jetzt und dem, was da war, nicht mehr hat, sondern sie erlebt das nochmal mit allem wirklich in dieser Intensität, wie das dann auch war, mit Gefühl, mit Schmerz, und kann wie nicht mehr trennen, dass das nicht im Hier und Jetzt ist. Und das sind dann aber wirklich Traumafolgestörungen.
Mhm. Aber nochmal zu den Ursachen. Also du hast mal den Begriff Wunde gesagt, seelische Wunde. Und du hast gesagt, was es muss immer wieder passieren. Du hast dort das Beispiel gebracht von dem Säugling. Ist das das, was es braucht, dass ein Trauma entsteht? Es muss immer wieder etwas passieren, dass es eine Wunde gibt in der Seele? Oder lange da auch einmalige Erlebnisse?
Es können auch einmalige Erlebnisse sein, die so einschneidend oder so markant sind für ein Kind. Sei es zum Beispiel, dass es auf dem Fußgängerstreifen angefahren wird. Aber dort ist natürlich, wenn es ein gesundes Umfeld hat, wenn es sichere, verlässliche Bezugspersonen hat, dann kann man das miteinander aufschaffen und dann kommt es aus dem Trauma, also kann es das Trauma verarbeiten. Und dann ist es vielleicht wie später, wo man von einem Schnitt noch eine Narbe hat. Und die Narbe, die sieht man, und wenn man Lust hat, kann man darüber reden, von was sie kommt. Wenn es einem aber nicht darum ist, dann ist die Narbe einfach da, aber es ist nicht weiter störend.
Aber ich finde es noch spannend, oder? Jetzt auch das Beispiel mit dem Fußgängerstreifen. Oder mir ist so, wie die Situation in den Sinn kommt, wenn jetzt ein Kind einen Kuhdraht angelangt hat und ein Putz den Mais. Oder dann gibt es wie die, die merken, oh, es tut weh, sie brüllen, sie gehen zur Mami, sie gehen trösten und dann ist aber dann auch wieder gut. Und dann gibt es die, die vielleicht eben ein Trauma vielleicht davon tragen und die nie mehr an so einen Kuhdraht herankommen wollen, nicht einmal in die Nähe. Und du hast etwas vom Umfeld erzählt. Ist denn das Umfeld, das ausmacht, ob ein Kind aus so einer Situation ein Trauma mit sich bringt oder nicht? Oder braucht es da anders? Oder ist es ein Zufall?
Zufall ist es nicht. Nein, ich würde, oder sage ich jetzt einmal, vielleicht gibt es Leute, die andere Meinungen haben. Ich finde, eben Bezugspersonen, Leute, wo man sich darauf kann verlassen kann, mit denen, wo man das kann bereden kann. Gerade wenn ein Kind an einen Kuhdraht anlangt, wenn die Mami selber nachher auch fast in Panik kommt, dann überträgt sich das ja auch aufs Kind und dann ist es noch viel schlimmer. Wenn aber die Mami sagt, oh, hat er ein Pfitz, gell? Dann bestätigt man das und aus dem, dass die Mami eigentlich aus dem nicht eine grosse Sache macht, merkt man wie selber oder merkt das Kind selber, dass es sich auch relativieren kann. Es hat zwar weh da und es wird sich daran erinnern, dass es nicht wieder an einen Kuhdraht anlangt. Für die, die es irgendwo markanter war, die werden den nächsten Kuhdraht länger aus dem Weg gehen. Und für die, die es halt einfach wie ein Zwick war, die werden vielleicht beim nächsten Wandern halt wieder drankommen. Weil es nicht in dem Sinn sie wirklich traumatisiert hat, sondern es war halt einfach ein negatives Erlebnis gewesen.
Du hast mal noch den Begriff Traumafolgestörung gebraucht. Gibt es denn da ist ein Unterschied? Ist jemand traumatisiert oder hat jemand eine Traumafolgestörung?
Es gibt dort eigentlich relativ viel Unterteilung. Ein Ereignis kann so überwältigend sein, dass es gewisse Symptomatiken kann auslösen. Also es kann wie ein Schock sein, es kann Verwirrung sein, es kann starke Angst sein, eine emotionale Taubheit, körperliche Anspannung. Und das sind so Symptome, die meistens Stunden bis Wochen gehen. Und dann redet man eigentlich einfach von einer Belastungsreaktion. Weil das ist einfach im Moment auf das wo geschehen ist. Und nachher kommt eine akute Belastungsstörung, das ist, wenn es dann auch länger anhält. Aber das ist auch höchstens, sagen wir mal, bis einen Monat. Und wenn es dann noch weitergeht, dann redet man nachher von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Aber auch da, ich finde, es ist auch schwierig, so zu sagen, was geht in was hinein. Und du kannst am Schluss, dann ist noch wirklich, ich sage jetzt, das Top vom Ganzen ist eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und das sind dann Personen, die wirklich lang in ihrem Leben auch an diesen Auswirkungen vom Trauma zu arbeiten haben. Aber das Coole ist, und das hat mich eben auch motiviert am Ganzen, wenn man den Mut hat, daran zu arbeiten, und es ist manchmal auch ein bisschen gemein, weil man hat ja etwas Negatives erlebt und muss nachher die Arbeit machen, um die Folgen wieder wegzubringen. Aber man schafft es, man kann weiterkommen und man kann vorwärts gehen im Leben. Und man kann irgendwann sagen, hey, es gehört zu mir, aber es bestimmt mich nicht mehr.
Also spannend, die Abstufung, oder? Wie hat die erste geheissen?
Also jetzt so das, was ich gefunden habe, heisst akute Belastungsreaktion. Mhm. Nachher ist es akute Belastungsstörung, obwohl ich das Wort Störung immer ein bisschen schwierig finde. Dann so die posttraumatische Belastungsstörung und am Schluss die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und die ist eigentlich erst, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit dem 2020 als Diagnose wirklich anerkannt. Sogar erst seit dem 22. von der WHO.
Das ist noch ganz jung anscheinend. Mhm. Jetzt eben nochmal auf die Kuhdraht-Situation. Hat man denn das irgendwie als Eltern im Griff? Du hast schon ein bisschen gesagt, die Reaktion, die man dann hat aufs Kind, dass es eben nicht eine akute, oder dass es in Anführungszeichen nur eine akute Belastungsreaktion gibt und jetzt keine so eine posttraumatische Belastungsstörung. Kann man das beeinflussen als Eltern?
Beeinflussen kann man es in dem Sinn, was man für eine Beziehung, für eine Bindung mit dem Kind hat. Weil ein sicherer Ort, das ist dort, wo man sich wohlfühlt, dort, wo man gehen kann und so, wie man ist, gehört wird, gesehen wird, geliebt wird. Und wenn man das hat und halt auch immer wieder etwas kann erzählen, immer wieder kann kommen und das so wie verarbeitet. Ich tue es manchmal noch gerne so mit dem Käuen, wenn man es immer wieder kann käuen, bis es die Grösse hat, dass man es kann schlucken kann. Also wenn man Leute hat, die das aushalten mit einem Biss für Biss wirklich käuen, bis man es gegessen hat, dann nachher muss gar nichts daraus entstehen. Das können auch relativ einschneidende Ereignisse sein. Wenn du aber niemanden hast, der das mit dir verarbeitet, niemanden hast, der da ist, der zulässt, dann können eben Sachen auch eher hängen bleiben und eben halt mehr mit dir machen.
Irgendwie auch noch ermutigend, dass man wirklich das kann unterstützen. Du hast auch mal gesagt, okay, du kannst es wie nicht verhindern, dass so traumatische Erlebnisse, oder dass das Kind so traumatische Erlebnisse macht, aber du kannst es begleiten nachher.
Und ich glaube, dort ist wirklich der grosse Unterschied, den wir machen können und unser Privileg als Eltern. Wenn wir wirklich eine Bindung haben, wenn wir eine Herz-zu-Herz-Beziehung haben zu unseren Kindern, dann können wir extrem viel mit ihnen verarbeiten, bearbeiten. Und Trauma ist so, ich sage, ein Modewort im Moment. Und man hat so manchmal ein bisschen wie ein Hirngespinst und Gefühl, ja, nie, oder? Aber ja, wir Eltern können unsere Kinder vor gewissem einfach nicht bewahren. Also meine, gewisse Schürfungen, gewisse Schrammen gehören einfach zum Grosswerden. Und so können wir sie auch nicht von allen negativen Sachen bewahren, die im Alltag auf sie zukommen. Aber wir können sie begleiten, wir können sie unterstützen. Und wenn wir merken, dass wir anstehen, dann möchte ich jedem Mut machen, dass er sich auch Hilfe holt. Weil wenn ein Kind den Husten hat und der Husten mit Hustensirup nicht behandelbar ist, gehen wir auch zum Arzt und fragen, was kann ich als Nächstes machen. Und wenn ich merke, ich habe das mit meinem Kind versucht anzuschauen, wir kommen wie nicht weiter, dass man auch dort wirklich Unterstützung sucht und holt. Und das ist kein Fehler, das ist kein Problem, sondern ich finde, das macht extrem Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Du hast mir auch noch etwas von Handlungsfähigkeit gesagt im Vorgespräch, dass es wiederum geht als Eltern, dass man dem Kind hilft, wieder in die Handlungsfähigkeit zurückzukommen.
Es ist ja so, dass wenn irgendetwas passiert, wo wir selber an einen Punkt kommen, wo wir merken, es gibt eigentlich nur noch drei Möglichkeiten. Es gibt Flucht, Kampf oder Erstarren. Und wenn diese drei Möglichkeiten wie nicht mehr möglich sind, dann geht es eigentlich so, dass man sagt, ab jetzt könnte ein Trauma entstehen. Und wenn ich merke, ein gutes Beispiel ist, was machst du, wenn du in einem Raum eine Spinne siehst? Die einen, die fangen an zu schreien. Es gibt Leute, die stehen mucksmäuschen still und die nächsten sacken zusammen, weil sie sich so ekeln von dieser Spinne. Und das sind genau so die drei, oder? Die zusammensacken, das sind eigentlich die, die erstarren. Denn die schreien, die gehen in den Kampf und die anderen flüchten, indem sie davor rennen. Und so ist es dann auch, wenn du gar nichts mehr kannst, wenn einfach nur noch die Spinnen ist und gar nichts mehr geht. Wenn du dann Eltern hast, die kommen und dich wie wieder in eine Handlungsfähigkeit hineinbringen, die vielleicht dich mal aus dem Raum rausnehmen oder wenn es geht, die Spinnen mal auf die Seite tun, dann aber nachher auch mal nachschauen, wieso macht das etwas mit dir? Wieso hast du so Angst vor dieser Spinne? Oder wieso reagierst du so heftig auf die Spinne? Kann natürlich sein, dass man das gelernt hat, weil die Mami jedes Mal, wenn sie eine Spinne gesehen hat, so reagiert. Und so kann man eben auch Traumafolgen weitergeben über Generationen, weil einfach die Reaktionen weitergehen. Was aber auch ganz lässig ist, sie haben herausgefunden, dass man über die Epigenetik, das ist das, was eigentlich die DNA umgibt, dass man dort auch die Resilienz, und das ist das, was man dann hat, wenn man ein Trauma überwunden hat, dass man auch das weitergeben kann. Und das, finde ich, ist auch motivierend für Leute, die ein schwieriges Leben hatten und es geschafft haben, mit dem weiterzugehen, dass sie eigentlich auch etwas haben, was sie an die nächste Generation weitergeben können.
Da würde ich gerne später noch mal ein bisschen darauf zurückkommen. Jetzt aber vielleicht noch mal zu den Symptomen. Wie merke ich dann, dass ein Kind traumatisiert ist? Du hast schon etwas von diesen Flashbacks gesagt. Ist das also das Hauptsymptom?
Das würde ich erst dann nehmen, wenn es wirklich gravierende und anhaltende und eben Traumasachen sind, die nicht verarbeitet werden können. Ich glaube, im Alltag merken wir einfach, eben wenn ein Kind mit dem Velo umgekehrt ist und der Fuß länger wehtut, dann fangen wir ja auch an, zuerst vielleicht salben und dann gehen wir es mal noch röntgen. Und dort, wenn du merkst, es kommt immer wieder, dass du dort eben bewusst Zeit nimmst und ansitzt und halt Geduld hast, auch wenn es ein 15. und ein 6. und vielleicht noch das 20. Mal muss erzählen. Und du eigentlich den ganzen Ablauf kennst, aber doch einfach da sein, empathisch sein, dir Zeit nehmen und dann in dem Sinne mitgehen und der sichere Ort sein, die verlässliche Bezugsperson sein. Und so ein Symptom kann ich wie nicht sagen, finde ich, gibt es nicht. Sondern du merkst dem Kind an, wenn du in Beziehung bist, wenn es irgendetwas hat, was immer wieder beschäftigt.
Also das kommt immer wieder auf, also das Kind redet immer wieder drüber.
Entweder redet es drüber oder es vermeidet. Es steigt zum Beispiel gar nicht mehr aufs Velo drauf. Oder wenn man das Thema anschneidet, merkst du, es wird emotional. Oder es wird ganz ruhig, es weicht aus. Also wenn dein Kind nicht mehr so reagiert, wie du es kennst, und du das mit irgendeinem Erlebnis kannst in Verbindung bringen, dann würde ich dort mal anfangen anzuschauen, was ist es, wo blockiert es, was vermeidet es, was möchte es aus dem Weg gehen.
Das ist das, was du auch erzählt hast, was dir aufgefallen ist bei eurer Pflegetochter. Sie hat einfach nicht so reagiert, wie du es erwartet hast. Und was macht man dann als Eltern? Was wäre so der erste Schritt?
Also wenn man das Zweite ist, würde ich mich mal austauschen. Einfach mal schauen, hey, was fällt dir auf? Seit wann haben wir das? Weil du musst ja das Kind vielleicht nicht konkret mit etwas konfrontieren, wo du vielleicht nur eine Hypothese hast, was es könnte sein. Oder dann in dem Moment mal nachfragen beim Kind, was spürst du jetzt? Wo spürst du es? Was macht es mit dir? Weil Kinder haben manchmal noch nicht für alles Wort. Und wenn wir sagen, gell, das macht dir Angst, dann sagt sie, ja, es macht Angst. Aber es hat eigentlich, das Wort Angst ist gar noch nicht so beleidigt. Aber vielleicht kann sie dann auch sagen, das passt mir nicht oder ich möchte das nicht mehr. Oder dann ist das passiert und dann kommt es. Und dann kann man nachher davon anfragen. Oder einfach mal schauen, was kommt und mit dem dann etwas machen. Du merkst, es hat mehr, würde ich gar nicht zu gross anfangen zu grübeln, sondern einfach mal so viel nehmen, wie das Kind dir gibt.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt weiss, eben, wir haben zum Beispiel einen Einbruch gehabt bei uns zu Hause oder das Kind ist fast angefahren worden auf dem Zebrastreifen oder ich weiss, es ist so ein Ereignis vorgefallen und seitdem benimmt sich das Kind anders. Oder sagt das vielleicht auch immer wieder, gell, wo da die Scherben am Boden gelegen sind in der Stube. ratest denn du, dass man das bespricht? Also weißt du, dass man immer wieder in die Situation hineingeht? Oder tut man das Trauma noch verstärken, wenn man immer wieder an diese Situation erinnert?
Wenn das Kind mit dem kommt, dann würde ich es immer wieder mit ihm thematisieren und dort ganz wichtig ehrlich bleiben. Und in dem bleiben, wo man weiss. Und auch deine Gefühle, deine Emotionen ihm kundtun können. Weil je kleiner die Kinder sind, tun sie sich über das, was die Eltern geben, regulieren. Das merkst du ja bei Säuglingen. Die brüllen, wenn sie ein Bedürfnis haben und die Eltern kommen und regulieren. Sie nehmen es auf, sie wickeln es, sie geben nicht zu essen. Das Kind hat nicht gesagt oder der Säugling, was sein Bedürfnis ist, sondern es lernt, dass wenn ich mich kundtue, dass da jemand ist, der all meine Bedürfnisse stillt. Und je älter das Kind wird, umso mehr lernen sie, sich selber zu regulieren. Aber das geht relativ lang, bis sie sich wirklich sehr, also wie ein Erwachsener, regulieren. Also auch mit 6, 7 haben sie noch sehr viel, dass sie über die Eltern reguliert werden, dass wenn du als Mami jedes Mal, wenn du ins Haus kommst, zuerst alles musst abchecken, ob jetzt wieder jemand da ist, dann übernimmt die Unsicherheit das Kind. Wenn du aber mit der Sicherheit hineinkommst und sagst, hey, es war wohl gewesen, aber wir wohnen da, es ist wie gut, dann kannst du das eben auch aufs Kind wieder übertragen. Und diese Sicherheit, die kannst du dem Kind weitergeben, aber nur, wenn sie echt ist. Mhm. Weil gerade wir Mamis, wer kennt uns besser als unsere Kinder? Weil ich meine, bei uns Mamis, sie kennen uns in- und auswendig. Die haben 9 Monate in uns gewohnt. Und in diesen 9 Monaten haben sie alles von dir mitbekommen. Jede Anspannung, jede Freude, jede Trauer. Und die kennen deine Körperhaltung, deine Körperspannung. Und da kannst du noch schwer etwas vormachen. Und das Schlimmste ist, wenn deine Bezugsperson, deine verlässliche Bezugsperson nicht authentisch ist. Mhm. Weil das bringt dich in eine Unsicherheit.
Also verstehe ich dich richtig, ein Kind begleiten aus so einem traumatischen Erlebnis heraus, hat auch viel mit einem selber zu tun. Mhm.
Weil du tust vieles eigentlich auch, man sagt so mit Übertragung und Gegenübertragung. Also wenn du in einer Situation rein bist, die schwierig ist, aber das Kind erlebt, wie du dich regulierst, dann übernimmt es das. Dann weiss es zwar, es ist ein schwieriger Moment, aber ich kann durch den durchgehen, ohne dass ich jetzt zu viel Energie oder Emotionen muss aufwenden. Wenn aber ein Vorbild dann schon sehr emotional wird und sehr viel Energie verbraucht, dann wird das Kind auch eher so durch etwas durchgehen. Das ist noch spannend, wenn du das Kind, wenn es lernt laufen, auf den Daumen springen, umgehen. Dann gibt es die Mütter und die Väter und machen «Oh nein!» Und was passiert? Die meisten von diesen Kindern fangen an brüllen. Und zwar relativ laut und heftig. Würde aber das gleiche Kind umgehen und sieht, es schaut niemand, dann steht es auf und tut sich ein bisschen den Staub von den Knien wälzen und macht weiter.
Ja, das ist ein lustiges Phänomen.
Und so ist es eigentlich auch, wie reagieren wir auf Sachen, die Kinder erlebt haben. Mhm. Aber es gibt Momente, wo wir genauso überfordert sind, wo wir selber ja auch betroffen sind. Zum Beispiel, wenn ein Kind schwer erkrankt, dann können wir auch nicht mehr einfach gleich reguliert und stabilisiert sein. Und es betrifft uns genauso wie Kind. Und dann sind wir auch nicht mehr die gleichen verlässlichen Bezugspersonen schon im Bindungssystem hin, aber weil es mit uns ja auch etwas macht, braucht es dann vielleicht noch mal jemanden mehr, der uns alle miteinander stabilisieren kann oder uns allen Halt geben kann.
Also du meinst eine Fachperson nicht?
Sei es eine Fachperson, sei es jemand aus dem Umfeld, sei es zum Beispiel Freunde, die da sind, die arbeiten, eben mit dem Kind in Beziehung zu sein oder vielleicht auch mal einem Kind erklären, wieso es Mami jetzt nicht so reagiert, wie es das erwartet. Dass das kein Problem ist, dass das nicht mit ihm zusammenhängt, sondern dass das mit der Situation ist und auch Mamis und Papis halt einmal können überfordert sein oder herausgefordert sein mit einer Situation, aber dass das nicht bedrohlich per se muss sie für sie.
Das kann man so dem Kind wirklich so sagen?
Ich finde, je ehrlicher und je transparenter, dass wir mit dem Kind sind, umso mehr können sie mit dem etwas anfangen. Weil sie spüren es, sie merken es. Und wer von uns wird gerne belogen?
Jetzt eben, ich kann mir gut vorstellen, also ich glaube, das ist ja ein Stück weit normal, dass einem das auch sehr mitnimmt, wenn man sieht, das Kind ist da drin, dass das auch mit einem etwas macht. Hast du da Tipps, für Eltern, wie geht man mit diesen Gefühlen, mit diesen eigenen Gefühlen um?
Sie ernst nehmen und schauen, wo oder wie kann ich mir Hilfe oder Entlastung verhelfen. Vielleicht schaffen wir es in dem, dass wir es einfach in einem Gebet formulieren können oder dass wir die Situation immer wieder Gott herlegen können und merken, dass wir dort Halt und Unterstützung bekommen. Manchmal macht es aber wirklich auch Sinn, dass wir gehen und uns fachliche Hilfe suchen oder dass wir im Umfeld Leute haben, die wir fragen können. Was ich niemandem rate, ist, dass es einfach zu lange mit sich selber herumdreht.
Das eine ist ja, wenn eine traumatische Situation schon entstanden ist, über die haben wir jetzt geredet, aber ich beobachte viel und merke es auch mit den Fragen, die wir bekommen haben aus der Community. Es ist ja auch ein grosses Bedürfnis von einem als Eltern, dass man verhindert, dass ein Trauma entsteht. So wie du es gesagt hast, gelingt einem das aber gar nicht. Man kann das gar nicht verhindern, dass das Kind ohne traumatische Erlebnisse durchs Leben geht.
Also ohne traumatische Erlebnisse. Ich glaube, Trauma ist einfach eine Wunde. Und ganz ohne Wunde wird wahrscheinlich kaum jemand durchs Leben gehen. Weil dann müsste man ihn in Watte packen. Und ob denn das nachher nicht auch ein Trauma ist, weiss ich nicht. Wir sind die ja eigentlich für unsere Kinder Verantwortung haben. Und Gott hat uns auserwählt als Eltern von diesen Kindern, die er uns anvertraut hat. Und ich habe auf dem Wochenbett immer den Eltern gesagt, ihr seid die besten Eltern für euer Kind.
Du hast als Pflegefachfrau auf dem Wochenbett gearbeitet, gell?
Mitunter, ja. Und einfach auch, müssen, wenn dann so frischbachene Papis da waren und gefunden, meine Hände sind viel zu grosse Pranken für so ein kleines Winzling. Ich sage, nein, das sind genau die Hände, die es braucht. Und wenn ihr euer Kind mit Liebe anfasst, dann wird das nicht verletzen, sondern das ist das, was das Kind noch erkennt und das, was sein Papi ausmacht oder seine Mami ausmacht. Und mit dieser Sicherheit wünscht ich den Eltern, dass sie auch durch die Erziehung von ihren Kind durchgehen können. Und sie müssen nicht fehlerfrei sein, sie müssen nicht perfekt sein. Wenn sie in einer Herz-zu-Herz-Beziehung bleiben mit ihrem Kind, dann mag das ganz vieles auch verleiden.
Ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben eine Frage bekommen aus der Community. Ich würde sie gerne vorlesen. Das ist eine Mutter, die schreibt, meinem Sohn die Haare zu waschen ist der absolute Horror. Er schreit und windet und kratzt nur schon, wenn er die Badewanne sieht. Wasser über den Kopf laufen lassen ist praktisch unmöglich. Er hat panische Angst. Aber ich muss ihm ja ab und zu die Haare waschen. Alles gut zureden und Tipps wie Lappen auf die Augen, das nützt nichts. Wir sind jeweils beide fix und fertig nach dem Duschen. Was soll ich tun? Das Haare waschen sein lassen? Ich habe so Angst, dass er traumatisiert wird, wenn ich ihm trotzdem immer wieder Wasser über den Kopf laufen lasse. Oder dass ich irgendwann traumatisiert bin, weil ich ihm das immer wieder antun muss.
Das ist eine mega ehrliche Frage. Und schön zu merken, dass sie merkt, was es auch mit ihr macht. Weil, ja, als Mami, man möchte nicht einem Kind etwas antun, was es nicht gern hat. Und dort sind manchmal auch Ratschläge, manchmal schon ein bisschen heftig, weil alle wissen es besser und selber steht man einfach immer wieder an. Und ich habe auch nicht jetzt die Lösung auf die Frage. Aber man hört aus dem, was du vorgelesen hast, das Kind hat schon nur beim Anblick von der Badwanne macht es sehr viel mit ihm. Vielleicht weiss das Mami, woher das entstanden ist, was das für ein Moment war, wo das Kind der Sohn das erste Mal so Panik hatte. Die Frage ist auch, muss man wirklich Haare waschen? Oder könnte man auch einfach eine andere Methode brauchen, um die Haare sauber zu bekommen? Wer gibt vor, wie häufig das Haar gewaschen werden muss? Etwas, was viel bei den Kindern hilft, ist, wenn man es spielerisch angeht. Wenn man vielleicht halt ein Baby hat, wo er jetzt ein paar Mal das Haar waschen darf. Oder wenn er einmal zuschauen kann, wie es Mami die Haare wäscht. Oder er sogar mal darf eine Mami die Haare nass machen. Also, dass man es mal umkehrt und er wie merkt, es passiert gar nichts Schlimmes. Und was man bei, ich sage jetzt mal, stärker traumatisierten Kindern macht, man versucht, Sachen vorzusprechen. Man schaut mit ihnen an, wann kommt was und wie. Also zum Beispiel, dass man halt mit ihm wie abmacht, einmal in der Woche werden die Haare gewaschen. Und dann ist es aber wie klar, und je nachdem, in welchem Alter das er ist, kann man zum Beispiel so Bädeli-Plan machen, da hat es drei oder zweimal Bädeli drauf, wo er genau sieht, heute wird nicht Haar gewaschen. dass er wie auch wieder positive Momente in dieser Badwanne erleben kann. Und wenn man dann das Gefühl hat, aber heute wäre es jetzt gäbig, dass man sich dann eben zurückhaltet und ihn wirklich die Sicherheit erleben lässt, wenn wir es nicht abgemacht haben, wird es nicht gemacht. Und dann halt da mal, wo man dann nachher wirklich das Haarwäschen drauf hat, ruhig und sachlich, aber zügig durchs Ganze durchgeht. Weil wenn man es fünfmal unterbricht, dann ist man selber noch nicht gestresst und das überträgt sich sofort auch aufs Kind. Sondern man macht es in einer Ruhe, in einer Selbstverständlichkeit, dass das heute jetzt einfach so ist. Und vielleicht kann man es ja auslagern. Vielleicht macht er beim Papi einfacher mit. Dann kann man ja das gut dem Papi abgeben. Oder es ist ein Grossi da, der das super kann. Denn das Auslagern, damit man sich selber nicht immer wieder in die Konflikt oder eben die Momente hinein muss bringen, wo man selber und wo man das Gefühl hat, man tut das Kind traumatisieren.
Also du wirst der Mutter raten, jetzt nicht einfach aufbeugen und brechen, die Haare waschen, höre ich das richtig?
Ich würde mal schauen, was macht es mit ihr?
Ja, hat sie ja gesagt, gell? Sie hat selber Angst, dass sie irgendwann traumatisiert ist, genau, weil sie das immer wieder machen muss.
Und das ist sehr wertvoll, dass sie das spürt, oder? Also es macht mit ihr, dass sie Angst hat, sie traumatisiert ihr Kind. Aber woher kommt die Angst? Ist das einfach, weil man eben fängt von allem Angst hat, man könnte dem Kind etwas zu leid tun? Aber Kinder brauchen Leitplanken, Kinder brauchen, dass man klare Sachen. Ja, ich meine, Zähneputzen muss auch sein und das machen auch viele nicht gerne. Oder Mädchen haben eine Zeit, wo sie die Haare nicht strählen wollen. Das sind Sachen, wo sie wie durch die Touren auch dürfen gehen und daran lernen. Aber wichtig ist, dass wir mit ihnen durch das gehen, in dem Tempo, das dem Kind entspricht. Und wenn sie merkt, es macht mit ihr so viel, dass sie vielleicht einmal anschaut, woher kommt der Druck? Sei es der Druck, dass ich Haare waschen muss oder dass ich Angst habe, mein Kind zu traumatisieren. Sie meint es ja gut. Also sie macht ja eigentlich nichts Böses. Aber es löst im Kind etwas aus, was auch bei ihr etwas auslöst. Und vielleicht macht es dort auch mal Sinn, anzuschauen, wieso löst es das bei mir aus? Und würde zum Beispiel der Papi die Haare können waschen, weil es bei ihm nichts auslöst.
Weisst du, ich merke das selber in der Erziehung. Manchmal ist es einfach noch schwierig, wann kann man am Kind etwas zutrauen. Und wie du vorher gesagt hast, mit den Leitplanken oder eben Zähneputzen, hey, das muss jetzt einfach sein und da gehen wir jetzt durch und das traue ich dir zu, dass du das schaffst. Und wann macht man das Kind auch kaputt, wenn man es zu etwas zwingt?
Da sind halt auch Kinder wieder sehr unterschiedlich. Also bei den einen Kind mag es sehr viel verleiden und andere sind sehr sensibel. Da wünschte ich, dass die Eltern auch in eine Selbstsicherheit reinkommen dürfen. Und wie merken, ich mache das, weil es mir wichtig ist, weil ich finde, eben, die Zähne müssen putzt sein. Ich möchte nicht, dass das Kind später kaputte Zähne hat, nur weil ich es jetzt nicht schaffe, mit ihm Zähne zu putzen. Und ganz häufig ist, wenn man ein bisschen kreativ ist, wenn man vielleicht ein bisschen unkonventionelle Methoden anwendet, dann kann man wie so eine Durststrecke mal überbrücken, wo vielleicht das ganz reguläre Zähneputzen nicht drin liegt, aber wo man kann sagen, okay, in diesem Rahmen ist es immer noch gut, damit es nachher keine Folgen hat für die Zähne später. Beim Zähneputzen kann man vielleicht einmal den Zahnarzt fragen, was er noch für einen Tipp hat, ohne dass das Kind muss dabei sein, dass man sich so mal vielleicht lange der Mundspülung, je nach Alter des Kindes geht das, oder eben auch noch nicht. Oder irgend Zahnbürste, die Musik machen, oder man macht es, dass man nebendran irgendetwas halt vielleicht ein kleines Filmchen anschauen kann, wenn man sonst keine Medienzeit hat, dass das halt einfach wie zum Zähneputzen dazu darf kommen, dass es ein Moment ist, wo man ein bisschen abgelenkt ist und das so über sich kann oder mit sich, oder dass man zusammen Zähneputzt, weil manchmal ist es ja so, dass die Kinder die Eltern nicht sehen, Zähneputzen und gar nicht verstehen, wieso sie müssen.
Und gibt es so Warnsignale, wo man sagen, so jetzt muss man das kann man, muss man jetzt wirklich sein lassen. Das tut dem Kind nicht gut. Oder ist es wirklich so, wie du sagst, man muss das Kind kennen, es ist individuell, man muss das spüren?
Ich glaube, die Eltern spüren das sehr gut. Und ab dem Moment, wo man sich selber wie das Gefühl hat, jetzt komme ich an einen Punkt, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Ein Thema ist ja zum Beispiel auch Einschlafen. Es gibt Eltern, die haben kein Problem, ihr Kind ins Bett zu legen und wenn es auch noch 20 Minuten schreit, ist das für sie wie in Ordnung, weil es darf lernen, allein einschlafen. Und andere Eltern finden schon nach 3 Minuten, es hat eine Ewigkeit geschrien. Und dort muss man mit beiden Eltern wie die es 20 Minuten schreien lassen, wenn das für sie gut ist, dann wird das für sie gut sein. Und auch wenn dann das Kind später mal etwas sagt, dann ist es an ihnen wieder mit dem zu schauen, was hat es mit dir gemacht, wieso haben wir es gemacht. Und wenn man merkt, es ist schwierig, aber möchte das Kind durchschlafen, dass man dort vielleicht miteinander einen Plan aufstellt, dass man halt vielleicht in der Tür noch mal sagt, hey, ich bin da, es ist gut, du darfst schlafen. Oder dass das Kind das Tür offen ist, dass es einem gehört schwätzen, dass es merkt, es ist nicht allein. Und wenn man es selber gar nicht aushaltet, dann irgendeinen Weg versuchen zu finden, wie man es machen kann. Aber etwas anfangen und dann so halbpatzig und einmal hin und her, dann sind die Kinder eben auch clever, weil sie sind, ja, wir sagen immer, Kinder sind mächtig und sie möchten eigentlich lernen, mit ihrer Macht sinnvoll umzugehen. Und wenn ein Kind natürlich spürt, dass Mami nicht überzeugt ist von dem, was es möchte, dann kann es relativ tief in die Trickkiste langen und dann kann das sehr emotional und auch herausfordernd für eine Mami werden, wo man dann nicht mehr so genau weiss, schreit es jetzt einfach, weil es ihm nicht passt oder weil es ausprobieren will, wo meine Grenzen sind.
Aber so allgemein kann man sagen, also musst du mich korrigieren, wenn ich dich falsch verstanden habe, es kommt ganz fest auf einem selber drauf an, auch da wieder auf die eigenen Gefühle, wo kann man dahinter stehen und wie kann man das dem Kind vermitteln, wo hat man die Ruhe damit und auch da wieder, man kann es nicht verhindern, aber man kann später mit dem Kind da durchgehen.
Und ich glaube, ja, also wir haben auch eine Situation, wo unsere Kinder etwas rückmelden und sagen, muss ich sagen, schau, in dem Moment habe ich mit dem, was ich gewusst habe, nach meinem besten Wissen und Gewissen entschieden. Mit dem, was ich heute weiss, würde ich vielleicht anders entscheiden, aber ich würde vielleicht auch gleich entscheiden. Also die Zeit mit unserer Pflegetochter war für uns alle sehr intensiv und hat uns immer wieder an Grenzen gebracht. Und doch würde ich, oder sage ich heute, ich würde keinen Augenblick missen, wo sie bei uns war. Mit all dem, was es für Konsequenzen hatte, mit all dem, was es sich mit sich gebracht hat, schlussendlich hat es sich aber trotzdem gelohnt, auch wenn es sehr herausfordernd und schwierig war zum Teil.
Ich glaube, du sprichst etwas an, wo ich auch noch möchte kurz darüber reden. Es ist ja nicht nur so, dass es das traumatisierte Kind betrifft und die Eltern. Es betrifft ja immer das ganze System, Familie.
Ja, also Familie ist ein System und jedes Mitglied hat seinen Part drin. Und wenn es einem nicht gut geht, geht es ja meistens dem ganzen System nicht gleich gut. Und das ist aber auch das Schöne an der Familie, weil wenn es einem nicht gut geht, kann der Rest von der Familie ja tragen. Und wenn man alleine wäre, niemand herum wäre, der einen unterstützen und weiterbringen würde.
Und jetzt gerade Geschwister von Kindern mit einer Traumafolgestörung, was ratest du da?
Wie es ist, wenn es jetzt ein Kind ist und die anderen nicht. Ich weiss nicht, ob die anderen wirklich nichts haben, weil häufig entsteht das ja, weil das eine Kind entweder ein Erlebnis gehabt hat oder sie sehen, dass es in einem Unfall verwickelt war zum Beispiel oder eine Krankheit gehabt hat. Aber das ist für die anderen nicht, dass sie nichts haben. Also wenn ein Kind zum Beispiel eine schwere Krankheit hat und lange im Spital ist, macht das mit den anderen auch etwas. Und dort, glaube ich, dürfen wir wie nicht davon werten, was ist das grössere oder das kleinere Trauma oder welchen muss ich jetzt mehr, sondern dort braucht dann eben wieder jedes Kind individuell, dass man schaut, wann es an Unterstützung braucht. Und nicht das Gefühl hat, ja, das sind nur die gesunden Geschwister gewesen. Aber das kann für sie vielleicht genauso schwierig sein, dass die Eltern den grösseren Teil des Tages im Spital verbracht haben. Oder auch einfach die Sorge ums Geschwisterte. Das kann sehr viel machen. Mit einem, der daheim ist und gesund ist. Und dann hat das vielleicht sogar mehr im Moment, was zeigt, als das, was im Spital war und umsorgt worden ist.
Das kann wahrscheinlich auch später dann erst aufkommen, oder?
Kann. Ja, weil man hat funktioniert, es war wie gut gewesen und irgendwann später merkt man, da ist noch irgendetwas. Und da können wir auch, ich glaube, wenn man 20 Leute auf der Strasse fragen, die würden, nein, ich habe nichts, nein, ich habe ein gutes, oder mal sicher, aber die, die nein, nichts sagen, da kann immer noch sein, dass sich irgendwo etwas zurück oder eben nicht Zugang, wo man nicht direkt einen Zugang hat drauf, weil das Hirn vergisst nichts, aber es speichert es halt irgendwo ab und nicht dort, wo wir Zugang haben auf unsere Erinnerungen. Und die Sachen, die dann irgendwo abgespeichert sind, das sind dann die, die eben in einem Flashback irgendwann durch irgendeinen Trigger, wie man dann sagt, wieder ausgelöst werden. Also durch irgendeine Anregung, die dann die Erinnerung wirklich wieder voll aufkommt.
Ja, das ist der Grund, wieso das auch in einer Situation, die jetzt ganz anders ist wie das traumatisierende Erlebnis, aber vielleicht gleich schmeckt oder das Licht gleich fällt, dass dann die Flashbacks, gell, genau, hast du gesagt, wieder kommen. Ah, spannend.
Oder wie dann eben gewisse Sachen als Trigger können wirken, wo man dann eben merkt, es geht wieder in das hinein. Und das ist dann dort, wo man eben mit den Kindern daran arbeiten kann, dass man schauen kann, was sind die Trigger. Also zum Beispiel, ein alltägliches Beispiel, wenn nachher eine grosse Pause, wenn alle miteinander wieder rein wollen, die meisten Türen bei den Schulhäusern sind so eng, dass nicht alle Kinder gleichzeitig rein können. Und dann ist es fast unweigerlich, dass man einander ankommt. Und dann kann es sein, dass ein Kind einfach kaum kommt jemand an, reinschlägt. Und dann nimmt man es raus und dann entschuldigt sie sich bei dem, was es getroffen hat. Und dann wiederholt sich das aber immer wieder. Und am Anfang nimmt man die Entschuldigung noch an und hat das Gefühl, ja. Und irgendwann kommt sie so der Stempel über, das ist der Schläger, das ist der Brügler. Aber es hat niemand angeschaut, wieso. Und vielleicht ist das wirklich einfach so ein Mechanismus, den das Kind gelernt hat, wenn mir jemand zu nahe kommt, muss ich mich wehren. Dann ist es in diesem Modus von Kampf. Und wenn man ihm dann einfach den Stempel gibt, hey, du bist der Brügler, dann tut man ihm völlig Unrecht. Und wenn man dort den Mut hat, hinzuschauen und zu schauen, ja, was könnte man machen? Könnte man vielleicht mit der Klassenlehrperson abmachen, dass das Kind als Letztes reinkommt? Dass es warten auf dem Pausenplatz, bis es sieht, jetzt kann ich durch die Türe, ohne dass mir jemand zu nahe kommt, weil es möchte das ja nicht. Aber im Moment, wenn man es anlangt, passiert es einfach. Und das kann es in dem Moment noch nicht steuern, aber es kann es lernen, das wieder zu steuern. Aber für das braucht es eben auch Leute, die gewillt sind, hinzuschauen und kreative Lösungen zu finden.
Ich möchte am Abschluss noch auf eine Aussage zurückkommen, die du gemacht hast. Wir haben ja zum einen jetzt darüber geredet, wie es im Hirn abgespeichert worden ist. Und du hast ein bisschen früher in dem Podcast gesagt, dass es DNA verändert. Kannst du das noch ein bisschen erklären?
Es ist nicht DNA, es ist Epigenetik, also das, was um die DNA herum ist, wo dann eben kann, entweder kann man Traumafolgestörungen kann man wie weiter vererben, also die Gefühle, die Ängste, die man dort hat, aber wenn man gelernt hat, mit dem umzugehen, die und eine Resilienz erarbeitet, die kann man eben auch vererben. Weil der Teil ist wie wandelbar, da kann man etwas dran machen. Die DNA, die ist ja nicht veränderbar, das ist okay. Aber die Hülle rundherum, die Epigenetik, die kann man verändern.
Das finde ich extrem ermutigende Abschlussgedanken. Man kann etwas verändern, sowohl wenn das Trauma jetzt über Generationen schon besteht oder erst gerade frisch entstanden ist. Veränderung ist möglich.
Definitiv.
Danke vielmals, Katharina, für die ermutigenden Worte.
Gern
geschehen. Wir können unsere Kinder nicht vor allen schwierigen Erlebnissen bewahren. Das ist mir heute klar geworden. Aber was wir können, da sein, zuhören, ehrlich bleiben, auch mit den eigenen Gefühlen und den Kind Schritt für Schritt wieder in die Handlungsfähigkeit zurückhelfen. Katharina hat uns aufgezeigt, wie wichtig die Herz-zu-Herz-Beziehung ist. Dass es nicht darum geht, perfekt zu sein als älterer Teil, sondern authentisch. Und dass sogar Resilienz, die man sich erarbeitet hat, kann weitergegeben werden an die nächste Generation. Das finde ich einen wirklich ermutigenden Gedanken, den wir am Schluss dieser Folge mitnehmen dürfen. Merci, dass auch du heute wieder dabei warst bei Elternfragen. Wenn dir die Folge gefallen hat, darfst du uns sehr gerne weiterempfehlen oder finanziell unterstützen. Dass wir bei ERF Medien Schweiz so Podcasts machen können, ist nämlich nur dank deiner Spenden möglich. Wir hören uns in 2 Wochen wieder oder auch schon früher auf unserem Instagram-Kanal. Dort erfährst du nämlich immer, was das nächste Thema ist und kannst dann deine Frage aus eurem Familienalltag dazu einschicken. So, jetzt habe ich aber genug erzählt. Nochmal danke fürs Zuhören und tschüss miteinander.
Elternfragen.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.